Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wir grüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie an diesem schönen Tag gekommen sind. Wir grüßen Sie mit dem Monatsspruch aus Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Und da heißt es ja noch weiter, vor dir ist Freude die Fülle. In einer anderen Übersetzung heißt es, du zeigst mir den Weg zum Leben und schenkst mir die Freude deiner Gegenwart. Ist doch auch schön. Und dass er gegenwärtig ist, das wissen wir auch hier, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Da ist er mitten unter uns, hier mitten unter uns.
Ja, ich möchte Sie meinerseits auch noch mal ganz herzlich begrüßen. Ich weiß nicht, warum Sie gekommen sind, wegen dem schönen Wetter, weil Sie noch spazieren gehen wollen, weil der Kaffee lockt oder die Gemeinschaft oder auch das Wort. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, wir möchten dir so danken, dass du in unserer Mitte bist. Wir möchten so dir sehr danken, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du mit uns redest, dass du weißt, was wir brauchen und dass du uns begegnen willst in unsere Situation hinein. Lass uns hören, lass uns verstehen und schenk uns ein offenes Herz für dich. Segne du uns, Herr. Und nimm nun alles eigene, Hindernde weg und rede du selber und segne uns. Amen. Ja, mein Thema heute, ob das Sie an etwas erinnert? Jawohl, das ist die Jahreslosung und ich habe gedacht, auch am 2. Februar kann man sich noch mal Gedanken machen. Sie soll uns ja ein ganzes Jahr begleiten. Prüfet alles und behaltet das Gute. Diese Ermahnung des Apostel Paulus ist an die Christen in der griechischen Stadt Thessaloniki gerichtet, heute Thessaloniki. Die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Die Christen damals lebten in starker Bedrängnis. Irrlehren überfluteten sie, die Verfolgung nahm zu. Und Paulus schreibt in seinem Brief, Nicola Volkoma sagt, im Stil eines militärischen Generals, der kurz vor einer gefährlichen Bodenoffensive letzte Direktiven an Streitkräfte richtet. Knappe Last-Minute-Befehle, die mit apokalyptischer Dringlichkeit herausgeschleudert wird. Prüfet alles und behaltet das Gute. Das ist einer dieser Befehle, ein Ruf zur Wachsamkeit in verworrenen Zeiten. Dieser Appell war damals schon dringend nötig. Aber was bedeuten die Worte des Apostels für uns? Wie aktuell sind doch diese Worte gerade in unseren Tagen heute? Und dabei geht es Paulus nicht darum, dass wir Christen irgendwie überleben, mit letzter Mühe gerade noch den Kopf über Wasser halten, sondern er möchte, dass wir überwinden, dass wir drohende Gefahren, auch dem Tod, mit erhobenen Hauptes ins Gesicht sehen und dabei nicht zusammenbrechen. Uns betrifft ja der Tod noch nicht. Wir werden nicht getötet um unseres Glaubens willen. Wir hier nicht, aber viele in der weiten Welt. Wie aktuell, mutmachend, richtungsweisend ist dieser erste Brief an die Thessalonicher für uns. Und wir müssen lernen, in verwirrenden Zeiten alles zu prüfen, das Gute zu erkennen, das wir festhalten sollen. Ich nehme in meiner Bibelarbeit manches auch von dieser Nicola Vollkommner. Die hat ein Büchlein geschrieben über die Jahreslosung, das sich unbedingt lohnt zu lesen, es zu erwerben und zu lesen. Wir haben es am Büchertisch und sie hält wohl auch demnächst in diesem Monat die Atempause. Also da können Sie sie persönlich erleben. Ja, der Hintergrund. Im Herbst des Jahres 49 hatte der Apostel Paulus während der zweiten Missionsreise das Evangelium zum ersten Mal auf europäischem Boden verkündet. Ausgehend von der Stadt Philippi, von dort wieder vertrieben, waren er und seine Gefährten Silas und Timotheus weiter nach Westen gezogen, bis sie nach Thessalonich kamen. Thessalonich ist also da, wo jetzt dieser rote Kreis ist. Der Name Thessaloniki geht auf die gleichnamige Halbschwester Alexanders des Großen zurück, zu deren Ehren die Stadt im Jahr 316, 315 vor Christus gegründet wurde. Vom Küstenbereich der Stadt reicht der Blick weit bis zum Olymp, dem höchsten Gebirge Griechenlands, circa 2900 Meter hoch. Von Thessalonich etwa 80 Kilometer entfernt, aber man sieht ihn. Der Olymp galt als Wohnort der griechischen Götter. Der Göttervater Zeus sollte da oben wohnen mit 4 seiner Geschwister und 7 seiner Kinder. Götzen, Götter, hatten sie genug zu bieten in Thessalonich. Alkohol, Sex, Anbetung der Götter und Dämonen prägten das Leben. Zur Zeit des Paulus war Thessalonich die Hauptstadt der römischen Provinz Mazedonien. Und Thessalonich lag an der berühmten Römerstraße. Oh Moment, ich habe mich vertan. Thessalonich war auch eine Hafenstadt mit großer Vergangenheit. Handelsschiffe legten dort Tag und Nacht an. Und Thessalonich lag an der berühmten Römerstraße Via Egnatia. Sie sehen diese rote Linie, die so quer rüber geht, die Brücke zwischen Ost und West, die Durchgangsstraße, die Rom mit dem Orient verband. Sie war in dieser Zeit eine strategisch wichtige Stadt, sowohl für den Handel als auch für die Politik. Entsprechend seiner Gewohnheit ging Paulus zunächst in die jüdische Synagoge, so wird es uns in Apostelgeschichte 17 beschrieben. Und er bewies dort anhand des Alten Testamentes, der Tora, dass Jesus von Nazareth der verheißene Messias war. Das tat er 3 Sabbate lang. Hier sehen wir ein Bild von der heutigen Synagoge in Thessalonich. Paulus, Silvanus und Timotheus gründeten dort die christliche Gemeinde, die vor allem heidenchristlich geprägt war. Prüfet alles, behaltet das Gute. Um etwas prüfen zu können, braucht man einen Maßstab. Was war der Maßstab? Womit kann ich prüfen? Das kennen Sie alle. Ein Kompass. Ein Kompass gibt Orientierung. Er zeigt entsprechend Nord- und Südpolrichtung an. Ein anderes Messinstrument ist die Wasserwaage. Damit kann man die horizontale oder vertikale Ausrichtung eines Objekts prüfen, zum Beispiel eines Bildes, das man aufhängen möchte. Dann gibt es auch noch ein anderes Kontrollinstrument, Senkblei oder Lot. Es ist ein Gewicht, meistens aus Metall, das an einem Faden hängt und oder an einer Mauerschnur befestigt wird. Mit einem Lot kann man den senkrechten Stand beispielsweise einer Wand prüfen. Wichtige Werkzeuge für den, der sicherstellen will, dass sein Handeln und Arbeiten der Prüfung standhält. Aber woran prüft man sein Verhalten, seine Worte, seine Gedanken? Das Hauptkennzeichen des natürlichen Menschen unserer Zeit ist, dass er selber der Maßstab sein will. Der Mensch heute möchte nicht geprüft werden. Er will selber bestimmen. Letztlich selber Gott sein. Selber sagen, das ist Wahrheit oder nicht. Selber entscheiden, flexibel sein, biegsam, je nach Tagesform, je nach momentane Laune und Lust. Ich habe so gedacht, ein Gummiband. Ich habe hier mal Zentimeter aufgezeichnet. Bei einem Gummiband kann ich ja es dehnen, je nachdem, wie es mir passt. So machen wir es manchmal. Die Christen in Thessalonich, die wussten genau, was für Paulus der Maßstab war. Er hatte es ihnen eindrücklich gepredigt. Seine Botschaft: an drei Sabbaten redete er mit ihnen, so heißt es in Apostelgeschichte 17, von der Schrift, tat sie ihnen auf. Wir sehen hier einen, der sorgfältig die Tora schreibt. Und wir wissen, ich meine, wenn nur ein Fehler drin war, musste es vernichtet werden. Hier geht man sehr sorgsam mit dem Lesen der Tora um. Man durfte sie nicht einfach nur mit den Fingern berühren. Paulus öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen. Und er zeigte ihnen, dass alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. Die Schrift, das Wort Gottes, für uns heute die Bibel, war für Paulus Maß und Richtschnur für alles, was er predigte und lehrte. Und so hatte es Jesus seinen Jüngern schon vorgelebt. Für Jesus war das Wort absolute Autorität. Da gab es keine Alternative. Er konnte sagen, es steht geschrieben. So begegnete er dem Versucher in der Wüste bei Beginn seiner Tätigkeit. Als der ihn versuchte, einen bequemen geistlichen Weg zu suchen, um das Kreuz zu umgehen. Es steht geschrieben. Oder den Pharisäern und Schriftgelehrten entgegnet er: Habt ihr nicht gelesen? Und er setzte voraus, dass sie das Wort kannten. Jesus beruft sich kompromisslos auf die alten Schriften. Und er selber sagt zu seinem Vater: Dein Wille geschehe. Das war das Motto seines Lebens. Er wollte nichts Eigenes tun, sondern das, was der Vater ihm sagte, was der Vater ihn anwies. Mit anderen Worten könnte man sagen: Meine Richtschnur im Leben ist das, was du wählst und mir vorschreibst. Ob es mir gerade passt oder nicht, nicht das, was mein Herz sagt oder mein Gefühl. Wie wichtig war ihm diese Einstellung für seine Jünger? Dem Wort Gottes kann ich absolut vertrauen. Wer alles prüft, um das Gute zu behalten, fragt sich in allen Spannungsfeldern des Lebens: Was sagt das Wort Gottes? Und danach passe ich mein Denken und Verhalten dem Beispiel Jesu folgend als Prüfstein es an. Die Bibel, das Wort Gottes, legt sich selber aus. Sie muss nicht verteidigt, angepasst, weichgespült werden. Sie braucht weder Anwälte noch religiöse Ideologen. Sie muss nicht dem Zeitgeist angepasst oder revidiert werden. Und wenn Sie mal genau hinschauen, an keiner Stelle gibt es Kleingedrucktes mit Ausnahmen, Ergänzungen oder Hinweise für Updates, für aufgeklärtere Zeiten. Nikola Volkommer sagt, die Schrift selbst klärt ja jede Zeitepoche auf. Die Bibel ist aktuell, ganz aktuell. Am Wort Gottes, dem verlässlichen Fundament, muss mein Verhalten, meine Werte, meine Worte geprüft werden, damit mein Glaube und meine Beziehung zu Gott, zu Jesus, nicht erstarrt, sondern lebendig bleibt. Kennen Sie diese Buchstaben? What would Jesus do? Oder was würde Jesus tun? In den 90er Jahren haben viele so ein Armband getragen mit diesen Buchstaben. Sie wollten sich immer wieder daran erinnern, was würde Jesus jetzt tun? Diese Frage ist schon bereits Anfang des 15. Jahrhunderts bei Thomas a Kempis aufgetaucht in seiner Schrift Die Nachfolge Christi. Und auch Charles Spurgeon, dieser große englische Erweckungsprediger, sprach davon im 19. Jahrhundert immer wieder. Was würde Jesus tun? Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern das, was dem anderen dient. So heißt es im 1. Korintherbrief. Prüfet alles und behaltet das Gute. Ja, prüft alles und behaltet das Gute. Die Künstlerin Stefanie Balinger hat auch ein Bild wieder zur Jahreslosung gestaltet. Und sie vergleicht in dieser Grafik es mit einem Prüfprozess, einem mit sieben Steine, die durch ein Sieb fallen oder liegen bleiben. Siebe, die benutzt werden, um etwas zu prüfen. Prüft alles und behaltet das Gute. Ein Siebvorgang. Das Sieb ist in Bewegung, scheinbar ohne Zutun von außen. Es ist eine Momentaufnahme, da einige Steine noch auf dem Siebboden liegen, obwohl sie durchfallen müssten. In Größe, Form und Farbe sind sie unterschiedlich. Wie Edelsteine schimmern die einen rot, gelb, orange, blau oder lila. Und die anderen sind gräulich schwarz. Sie sind in der Überzahl, eher unscheinbar und klein. Die meisten sind bereits durch den Gitterboden gefallen. Warum nur die dunklen? Was beim Sieben durchfällt, hängt maßgeblich von der Beschaffenheit des Siebbodens ab, wie eng oder weit das Gitter ist. Je enger, desto weniger fällt durch, je weiter, desto mehr. Ist unsere Erfahrung von Enge und Weite nicht eine ganz andere? Oder meint, prüft alles und das behaltet das Gute, dass man sich nicht vor Neuem, Ungewohnten fürchtet, um es aus der Verunsicherung schnell durch das Raster fallen zu lassen? Es ermutigt, alles erst einmal anzuschauen, ihm eine Chance zu geben, die Auseinandersetzung damit nicht zu scheuen. So gesehen kann, prüft alles und behaltet das Gute bedeuten, immer wieder neu nach dem Willen Gottes zu fragen, sich von ihm prägen und leiten zu lassen. Aber ist das nicht ein zu hoher, ein vermessener Anspruch, Gottes Willen zu erkennen unter der Vielfalt anderer Vorstellungen und Entscheidungsmöglichkeiten? Meist ist es ja nicht so wie in der Grafik, wo sich die Edelsteine deutlich von den anderen abheben. Paulus wird in seinem Brief sehr konkret. Und er nennt gerade in diesem 5. Kapitel des Thessalonicher Briefes einige Verhaltensweisen, die dem Willen Gottes entsprechen und zum Guten dienen. Die bunten Edelsteine im Bild der Künstlerin könnten dafür stehen und jeweils Unterschiedliches bedeuten. Ich möchte einige Verse aus diesem 5. Kapitel zitieren. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergelt. Das heißt, vergelt nicht mit gleicher Münze, wenn ihr meint, dass jemand euch schaden will. Wagt den ersten Schritt aus diesem zerstörerischen Teufelskreis. Bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Das heißt, segnet auch die, die euch immer wieder Steine in den Weg legen, und gönnt ihnen Gutes. Ich habe mich da selber so ertappt, man ist ja manchmal schon bereit, den anderen, der einem Schwierigkeiten gemacht hat, zu segnen. Aber ihm Gutes zu gönnen? Freut euch, was immer geschieht. Freude, Mut und Zuversicht sollen wir ausstrahlen, gerade da, wo die Hoffnung sinkt. Christsein heißt, nicht alles schwarz zu malen und zu sehen. Ja, und dann sind da noch die Steine für das Gebet. Sie zählen zu den wertvollsten. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Es gibt nichts, was ich nicht vor Gott bringen dürfte. Jederzeit, Tag und Nacht. Alle Fragen, auch diese Fragen um seinen Willen, im Großen wie im Kleinen. Und dankt Gott für alles. Oder in einer anderen Übersetzung, dankt Gott in jeder Lage. Das heißt, nehmt wahr, dass ihr Beschenkte seid und nicht zu kurz kommt. Es ist doch seltsam, es lässt sich viel leichter über Mängel als über Gutes reden. Warum setzt sich Negatives eher fest als Positives? Vielleicht deshalb finden wir diesen Aufruf zur Dankbarkeit immer wieder neu in der Bibel. Gerade deshalb, weil wir so gerne die schwarzen Steine zählen. Ich habe Ihnen hier ein Bild, eine Waage, und es fällt hier etwas auf. Auf der einen Seite liegen viel mehr Steine als auf der anderen. Aber diese Waagschale ist höher als die andere. Und wir sehen, das ist oft sonst unsichtbar, diese Hand, die die Waagschale runterhält. Und bei dem, was ich schon gesagt habe, wird deutlich, nicht die schwarzen, grauen Steine zählen, sondern das, wo wir nach dem Willen Gottes fragen, wo wir uns prägen lassen vom Wort Gottes. Und dazu hilft uns dann der Heilige Geist. Überhaupt ist bei allem der Heilige Geist die treibende, sortierende, reinigende Kraft, die Bewegung in unser Bild bringt. Angedeutet wird es hier durch Kreise um den Siebrand. Wir sollten die Auseinandersetzung nicht scheuen. Ja, und beim genauen Hinsehen, ich weiß nicht, ob Sie es entdecken, auf dieser Grafik findet sich am Rand ein goldenes Kreuz. Es ist nicht einfach zu entdecken, darum habe ich es noch mal größer. Ein goldenes Kreuz, das sich um den Rand erstreckt. Es hebt dieses Sieb unter den unzähligen anderen hervor. Dabei geht es jetzt nicht um Form, Größe, Beschaffenheit des Siebes oder Dichte des Gitterbodens. Das ist so verschieden wie wir Menschen auch. Aber das Kreuz macht den Unterschied. Wird es sichtbar in unserem Leben? Strahlen wir es aus, dass wir Jesus nachfolgen und aus seiner Liebe und Vergebung leben? Das Kreuz macht den Unterschied. Ich möchte Ihnen ein wenig von Morium erzählen. Vielleicht kennen die manche schon, haben es gelesen oder gesehen bei Open Doors. Sie lebt in einem kleinen Dorf im Nordwesten von Bangladesch. Hier ist sie zu Hause, doch es ist kein sicheres Zuhause. Täglich bekommt sie und ihre Familie zu spüren, dass sie nicht erwünscht sind. Keiner will mit Morium spielen. Keiner will in der Schule neben ihr sitzen. Du bist ein Christ, wir werden dich nur gut behandeln, wenn du zum Islam zurückkehrst. Ihre Eltern waren früher Muslime, haben sich vom Islam abgewandt, was sie in den Augen vieler Nachbarn zu Verrätern gemacht hat. Auf dem Weg zur Schule verspotten und beschimpfen die Mitschüler Morium. Manchmal werden Ziegelsteine nach ihr geworfen oder sie wird mit Stöcken geschlagen. Auch die Lehrer benachteiligen sie. Wie kann das eine Neunjährige aushalten? Nachdem eine Mitschülerin sie vom Schuldach gestoßen hatte und sie verletzt um Hilfe suchte, aber ihre Lehrer nichts unternahmen, wandte sich Morium an Jesus. Sie erzählt: Ich war sehr wütend, aber ich habe Jesus gebeten, ihnen zu vergeben. Überhaupt liebte Morium das Gebet und sie lernte ihren Schmerz, ihre Wut bei Jesus abzugeben, sich nicht provozieren zu lassen. Ich reagiere nicht auf sie, aber ich bete für sie und rede über alles mit Jesus. Zum Glück gibt es die Sonntagsschule, die ihre Mutter leitet. Hier ist sie nicht allein, hier wird sie nicht belästigt. Die Kinder singen, beten, lesen in der Kinderbibel. Und Morium liebt es, in dieser Kinderbibel zu lesen und kann schon einige Texte auswendig. Das hilft ihr, im Glauben verwurzelt zu werden. Sie ist nicht immun gegen die Verletzungen, aber sie versteht, dass dies der Preis dafür ist, dass sie zu Jesus gehört. Aufgrund ihres Glaubens beschließt Morium, anderen zu vergeben. Weil wir Christen sind, weil wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, behandeln sie uns so. Aber weil Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, vergebe ich anderen Kindern. Denjenigen, die mich schlecht behandeln, mich beleidigen, mich hassen, denen vergebe ich. Ich bin wirklich traurig, manchmal weine ich. Aber weil ich Christ bin, vergebe ich ihnen. Und Morium strahlt diese Freude an Jesus aus. Was könnten wir lernen von dieser Neunjährigen? Prüft alles und behaltet das Gute. Wir müssen entdecken, wo unser Platz ist, an dem wir Verantwortung übernehmen müssen. Und wo es Stellschrauben in unserem Leben gibt, die wir justieren müssen. Im Vertrauen darauf, dass Jesus dann auch zu uns steht und durch uns sichtbar wird, wenn wir falsche Entscheidungen treffen oder Antworten schuldig bleiben. Zeige mir deinen Weg, ich will ihn gehen in Treue zu dir, so heißt es im Psalm 86. Die Andrea Schwarz hat dazu einige Gedanken niedergeschrieben. Gehorsam deinen Weg gehen, nicht meinen, nicht den anderer, sondern deinen Weg, der zum Leben führt. Ich weiß nicht, wie der nächste Schritt heißt. du musst mir helfen. Zu dir rufe ich, dir gebe ich mich. Du bist mein Grund, nun zeig mir bitte auch, wo es hingeht. Prüfet alles und behaltet das Gute. Das Ergebnis einer Prüfung, so sagt Werner de Boer, ist immer ein zweifaches. Gutes, Wertvolles stellt sich heraus und das haltet fest. Nehmt es hinein in euer Leben, in euren Dienst. Dagegen, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Das Unechte, aus unserem eigenen Wesen stammende Wort ist immer daran zu erkennen, dass es auch etwas von unserer bösen Art in sich trägt. Hier muss unser Widerstand unerbittlich bleiben. Sobald etwas Zuchtloses oder Bitteres, etwas Liebloses oder Eigensüchtiges auftritt, hat die Gemeinde ihr Nein zu sagen. Auch wenn es oft begeisternd und fordernd vorgetragen wird. Darum erkennt den Feind, den Bösen in jeder Gestalt und Verkleidung, gerade auch in der frommen oder scheinbar heiligen Welt. Weist ihn ebenso entschlossen zurück, wie ihr das Gute aufnimmt. Die Pflicht der Prüfung und die Scheidung ist nicht einfach. Doch dürfen wir uns ihr nicht entziehen. Die Thessalonicher durften es nicht und wir auch nicht. Der Auferstandene sagte der Gemeinde in Smyrna, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird, und dann wird einiges aufgezählt, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Oder in Jakobus 1,12 heißt es, wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt. Nachdem er sich so bewährt hat, wird er die Krone des Lebens erhalten, die Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Und darum ist es auch nicht von ungefähr, dass in die Grafik die unterbrochenen Goldlinien münden hinein in eine Krone. Sehr klein auf dem Bild, aber sie ist zu sehen. Die Krone, die Gott bereithält für alle, die sich ihm anvertrauen. Und sie merken, Kreuz und Krone gehören zusammen. Ob die Krone nicht auch ein Hinweis darauf sein kann, dass es beim Prüfen und Behalten des Guten im Letzten um die Frage geht, dient das, was ich tue, Gott allein die Ehre zu geben? Prüft alles. Und behaltet das Gute. Wir wollen jetzt ich würde noch zum Schluss beten und den Segen sprechen. Herr Jesus, und du weißt ganz genau, ob jeder von uns weiß, woran er glaubt, ob er eine Beziehung zu dir hat, ob er dir den Raum einräumt, den du gerne möchtest. Herr Jesus, unser Leben wird gelingen, wenn wir uns nach dir ausrichten, wenn wir prüfen alles, was uns begegnet und das Gute behalten. Wir möchten dich so bitten, dass du uns hilfst, in den Wirren des Alltags, in den Wirren der vielen Meinungen und Ansichten, das zu erkennen, was du willst. Schenk es uns, Herr, jedem an seinem Platz. Und geh mit uns auch durch diese Woche und lass uns dich erleben. der Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre unser ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Er wird euch ans Ziel bringen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.